Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Oder Delta Dunai, ukrainisch, russisch, rumänisch, wird unser Thema sein heute. Und da haben wir ein kleines Büchlein geschrieben. Und wenn ich sage wir, dann gilt mein Dank vor allem dem Verlag, dem Frank und Timme Verlag hier nebenan, der das also sehr gut betreut hat und bei dem das erscheinen durfte. Und sonst bin ich, das heißt, mein Name ist Tede Kahl, das Buch haben wir dort vorne ausgestellt. Es ist ein Büchlein, es ist eine Einführung und zwar möchte ich vor allem zeigen, dass das Delta sehr, sehr interessant ist, sowohl für Freunde der Natur als auch für Freunde der Kultur, der Minderheiten, der Geschichte. Und da darf ich Sie ganz kurz ein bisschen entführen. Eine Entführung im Delta sollte in der Regel mit einer Lotka geschehen. Die Lotka ist hier unser Haupttransportmittel. Die Lotka selbst, da ist jetzt die Verbindung abgebrochen. Die Lotka selbst ist ja eigentlich als Wort ein russisches, slawisches Wort, ein Boot, was also hier gefahren wird von den Fischern ursprünglich ohne Motor und was hier eine Farbe hat, die sie also sehr schnell ursprünglich als schwarz erkennen. Sie werden sehen, der traditionelle Lotka-Bauer legt sehr viel Wert darauf, dass die in schwarz ist. Mit so einem Boot lernt man also optimalerweise das Delta kennen, wobei man sagen muss, die meisten Leute fahren heute hinein mit einem riesigen Hausboot oder mit einem Expressboot, was sie durch das Delta bringt in die letzte Stadt vor der Mündung, Solina. Und da kann man natürlich das Delta sehr schnell sehen, aber sehr oberflächlich und naturmäßig nichts erleben. Das heißt, nehmen Sie die Lotka, lassen Sie mich auf der Lotka entführen, denn die Alternativen sind sonst nicht so viele. Straßen gibt es kaum im Delta. Stellen Sie sich Dörfer vor ohne Asphalt, Dörfer fast ohne Autos, Dörfer, in die man hier zum Beispiel wie auf einem Schulausflug entführt wird, wirklich mit einem Trecker oder auf dem Hinterteil eines Lastwagens, auf dem Zugteil, wo sie also hier entführt werden, eine Schulklasse. Wir saßen auf dem Trecker. Da fährt also kein Taxi, kein Bus, wenn man von einem Dorf ins andere fährt. Besser und schneller natürlich die Möglichkeit, mit dem See per See zu fahren, über die Lotka. Hier ein kleiner Eindruck von einer Karte, die Sie natürlich so im Buch nicht finden, weil es eine interaktive Karte ist, wie sich das Delta landschaftlich entwickelt hat in den letzten 2000 Jahren. Dort sehen Sie, dass die Insel Poikä, wie Sie als in der altgriechischen Literatur schon finden, entstanden ist, um die das Delta entstanden ist und immer weiter das Meer sich nach Osten hin ins Schwarze Meer vorschob. Das Poikä, die Insel, ist heute nicht mehr bekannt. Man weiß nicht, ob damit eigentlich die Solina oder die Letia-Insel gemeint ist oder das ganze Delta, was ja nun umgeben ist von Wasser. In jedem Fall haben wir in dem Buch eine andere Möglichkeit gefunden, das darzustellen anhand alter Karten, die also hier die Kanalisierung zeigen oder auch anhand eines Vergleichs der dem Buch beigelegten großen Karte von Kippert und Spratt, die also hier vor 140 Jahren diese wunderschöne Karte entworfen hat. Und weil Sie in der Größe natürlich nicht viel lesen können, darf ich darauf hinweisen, vielleicht auf einen Punkt. Dieses riesengrüne Teil im Westen sind die Sümpfe von Braila, die zu kommunistischer Zeit vollkommen trockengelegt wurden. Und östlich davon, wo Sie also im äußersten Part an der Grenze zur Ukraine, würde man heute sagen, dort, wo Sie genau nördlich meiner Hand das Städtchen Ismail sehen, nach Osten verfolgen Sie, sehen Sie ein großes Gewirr von kleinen Bächen und Flüsschen. Das sind also die Sümpfe des Kilia-Armes. Aber vergleichen Sie diese Karte mit diesem Gewirr von kleinen Flüsschen mit einer heutigen Karte, wo Sie sehen, dass an der gleichen Stelle hier im Norden und jeweils dort diese grünen Flächen wirklich trockengelegte Agrarpolder sind. Das heißt, die Flüsschen wurden trockengelegt. Überall hier sind Agrarpolder und es sind allein in diesen Jahren des Giorgio Desch und Ceausescu fast 30% der Sumpfflächen in Donaudelta trockengelegt worden. Doch um ins Delta zu kommen, muss man sich natürlich ein bisschen annähern und ein bisschen dahin arbeiten. Wenn man zum Beispiel sieht, wie die Berge direkt ins Delta übergehen, wird es einen sehr beeindrucken, weil hier die älteste Region, geologisch gesprochen, sich an die jüngste Region Europas anschließt. Das ist ein Grund, weshalb die Artenvielfalt so gewaltig ist. Wir sehen das Mărciungebirge oder hier ein Teil des Prikopan-Mărciungebirges an der rumänisch-ukrainischen Grenze. Kein riesiges Gebirge, 450 Meter hoch, aber eins der ältesten Gebirge Europas. Und direkt daran liegt dieses Schwemmland des Donaudeltas. Ein sehr, sehr junges Schwemmland. Hier die letzten Ausläufer, das Beştepe-Gebirge mit der Dobrogea-Platte, die dann hier wirklich übergeht in die Welt der Sümpfe. Beştepe, fällt Ihnen vielleicht schon auf, ist türkisch. Viele Ortsnamen in der Region sind türkisch. Beştepe heißt fünf Hügel. Und so sieht man von diesen fünf Hügeln auf die Deltafläche hinab. Aber das sind dann auch wirklich die letzten festen Möglichkeiten, Land unter den Fuß zu haben. Von hier beginnt praktisch überall der Sumpf. Man gibt am Rande des Rasims in den Lagunen, gibt es gerade noch ein paar Felder. Aber dann beginnt wirklich die Region der Sümpfe, der Seen. Und auch hier beispielsweise der großen Schilfgürtel und der Muschel- oder Sandbänke. Kalksand und Kalkmuscheln sind also hier zum Beispiel wie auf der Insel Popina sehr, sehr verbreitet. Ein paar Luftbilder kann man machen, wenn man von Tulcea aus über das Delta fliegt oder auch von Odessa oder Ismail aus. Und dann sieht man ein Phänomen. Es ist sehr, sehr schwierig, zu Fuß dorthin zu kommen oder mit dem Auto gar. Das heißt, man kommt faktisch in die Herzregion des Deltas nur über die Lotka. Auch die Hausboote, Motorboote taugen hier nichts. Und die Leute, die wirklich nur einen Bootsausflug mit dem Motor machen, denen wird dieses amphibische Region, das typische, entgehen. Amphibisch leben hier nicht nur Tiere und Pflanzen, sondern auch die Menschen. Die dortigen Minderheitengruppen haben sich sehr stark diesem amphibischen ständigen Überschwemmen angepasst. Und so kann man auf Deutsch die Begriffe, die man hier im Land hat, sei es slawisch oder rumänisch, übernehmen. Ich tue das in meinem Buch, indem ich zum Beispiel einfach von Grinden rede. Grend ist ein slawisches Wort. Die Rumänen haben es übernommen als Grindur für diese Sandflächen. Große, feste Sandflächen, die hier die Möglichkeit geben, praktisch zu siedeln. Das ist etwas ganz Besonderes, denn Sie sehen schon, in den Schilf- und Sumpflandschaften könnte man ja sonst kaum Siedlungen bauen. Aber dadurch, dass es eben die alten Ablagerungen gibt und deshalb riesige Sandbänke, haben wir hier Siedlungen. Eine ganz besondere Siedlungsgeschichte. Hier einmal, wie man das Wort schreibt, Grindur, wo man also wirklich sieht, das ist die einzige Chance, in dem amphibischen Lebensraum Ackerbau zu betreiben oder Siedlung zu machen. Hier ein anderes Phänomen, die Plauren. Auch ein Wort, was Sie eigentlich nur aus dem Rumänischen oder Ukrainischen oder Russischen kennen. Schwimmende Inselchen, die sich so anhäufen können, dass das Rohrdichtgicht praktisch mit dem Boden verwächst, dass sie sich einen inselartigen Charakter bekommen. Man denkt, man kann aussteigen, versumpft ein bisschen, aber hat den Eindruck, man könnte auf der Insel schwimmen. Und vor allem, wenn man mit der Lotka morgens in einen kleinen See hineinfährt, kann das passieren, dass diese Seen sich so bewegen und die Inselchen, die Plauren, so zusammenfügen, dass man denselben Weg nicht mehr zurückfindet. Und deshalb ist auch jeder Kajakfahrer selbst davor gewarnt, dort wirklich auf eigene Faust durchzugehen. In diesem amphibischen Labyrinth sich auszukennen, ist sehr schwierig. Und es hilft dadurch, dass viele Kanäle gebaut wurden, wie hier der Bogdaproste-Kanal. Sie sehen, Bogdaproste, Gott verzeih, sind also die meisten Namen im Delta slawischen Ursprungs, südlich davon sehr viele türkische. Hier das äußere östliche Ende des Deltas. Insulina wurde durch die Europäische Donaukommission schon Mitte des 19. Jahrhunderts der engste Donaukanal, der Sulina-Kanal, fast 20 Kilometer verlängert und ins Schwarze Meer hineingebaut, sodass dort internationale Schifffahrt möglich ist. Und auch die anderen Kanäle, wie hier der Heilige Georgskanal, Sfântul Gheorghe, ist auf fast ganzer Länge kanalisiert, gesichert und entsprechend auch hier mit Acker- und Pappelanbau und dergleichen versehen. Doch werfen wir einen Blick in das Buch. Das sind immer so diese Buchseiten, denn wir haben hier versucht, eine Zonierung vorzunehmen, dass man sagt, wir teilen das Delta nicht nur nach Schutzkriterien in streng und weniger streng geschützte Gebiete, sondern wir zonieren nach vegetationsgeografischen Aspekten und nach Entstehungsaspekten. Und das ist das Vorkommen in diesem ersten großen Kapitel des Buchs, der Natur. Wir gehen nach vegetationsgeografischen Zonen vor, nach dem Hügelland, nach den verschiedenen Sumpfländern, nach den Plauren und Grinden, also den Auwäldern und den überschwemmten Ländern dieser schwimmenden Inselchen. Sie finden im Buch eine ganze Reihe der typischsten Vertreter der Donau-Delta-Region, seien das jetzt also hier eine Zusammenstellung von vielen Pflanzen, die entsprechend natürlich auch analysiert werden, auf Latein vorgestellt werden. Sie erkennen vielleicht sofort oben rechts den Sanddorn oder, falls die Bilder zu klein sind, hier auch sehr schnell die Seerose, die natürlich im Donaudelta berühmt ist, und die Wassernuss, die vielleicht die Delta-Bewohner besser kennen als Sie, denn sie ist oft einfach, dient auch dazu, dass wir eine Nahrungsquelle haben. Sie wissen, dass sich die Menschen dort sehr stark angepasst haben an die amphibische Region. Die Wassernuss kann man essen, das ist die Frucht unten rechts. Die ist sehr, sehr hart, und wenn Sie im Sumpf zu Fuß unterwegs sind, wird Ihnen erst eine Wassernuss die Fußsohle zerstechen und spätestens dann ein Blutegel oder ein Pferdeegel. Das sind die Tiere, mit denen man sehr schnell zu tun hat, die aber ja gesund sein sollen. Ich kenne Delta-Bewohner, die, weil sie kein Geld haben, nach Tulcha fahren und zum Zahnarzt zu gehen, Blutegel ansetzen und ähnliche alte lokale Tricks machen. Es gibt Doktorarbeiten, die wir hier zitieren in dem Buch, die sich mit den lokalen Rezepten der Lipovaner und der Chacholen, der ukrainisch- und russischsprachigen Bevölkerung, beschäftigen, die diese lokalen Tricks haben, um sich da praktisch gesund zu halten, in dem oft nicht gesunden Donaudelta-Klima und auch in dem Wasser. Denn es ist trinkbar, aber nicht sehr gesund. Lipovaner haben den Trick, dass sie Wasserflaschen bis tief an den Grund der Delta runterlassen und erst dort über ein bestimmtes System den Deckel öffnen und dann das Wasser von unten trinken. Andere wiederum nehmen das so und werten das auf mit Maulbeeren oder ähnlichen Dingen, die das Wasser etwas schmecken lassen. Aber die meisten trinken sowieso Wein oder Schnaps dazu, und dann ist es natürlich wieder gesund. Hier sehen Sie, dass man auch aufgrund wegen der Vegetation oft das Wasser kaum sieht. Die Seen, wo sie in Ruhe in stehenden Wässern kommen, wo wirklich die Strömung der Arme nicht mehr eine Rolle spielt, die Seen haben stehendes Wasser. Dort bildet sich die Wassernuss, Trapa natans, und macht die ganze Oberfläche des Sees zu, gemeinsam mit der gelben Teichrose. Und besonders schön ist es natürlich, wenn sich dann diese Seeflächen noch durch Vögel beleben lassen, wie zum Beispiel hier die Uferschnepfe, die also in Massen vorkommen kann, vor allem aber als Durchzügler, genauso wie viele, viele andere Limikolenarten, Wart- und Sumpfvögel, mit denen ich Sie jetzt hier nicht sehr lange aufhalten kann, leider, obwohl man über jeden Einzelnen hier stundenlang sprechen könnte. Der Vertreter, den jeder kennen und kennen sollte, ist natürlich der Pelikan, wobei man sagen muss, dass der seltenste Vogel Europas, der Krauskopfpelikan, im Delta wirklich nicht so häufig ist wie der rosa Pelikan, den Sie hier sehen. Fragen Sie, warum ist der nicht rosa? Er hat einen ganz leicht rosa Anflug, vor allem zur Brutzeit, aber man erkennt den rosa Pelikan, Pelicanus onocratorus, sofort an den halben Unterflächen an seinen Flügeln. Also auch beim nächsten Bild sehen wir nochmal den rosa Pelikan oben, wo jetzt also wirklich der halbe Flügel schwarz ist, sodass man sofort ihn vom Krauskopfpelikan, der eine weiße Flügelfläche hat, unterscheiden kann. Außerdem sind sie sehr schön, wenn man oben rechts sieht, dass sich hier gewisse Höcker bilden, Stirnhöcker. Sieht man also, wenn man solche Aufnahmen im Mai macht, haben die Pelikan alle Stirnhörner zur Stirnhörner. Die Männchen haben rosa oder gelb, die Weibchen eher so eine Art Orange. Und unten sehen Sie dann Krauskopfpelikanjunge, die sich also hier vor dem Fotografen leider etwas den Kopf wegdrehen, weil ja nicht alle so gern fotografiert werden. Auch hier die typischsten Vertreter sind mit verschiedensten Fotos einfach mal vorgestellt, nur um hervorzuheben, der Vogel, der es ins Titelbild geschafft hat auf unserem Büchlein, ist der Stelzenläufer Himantopus himantopus. Es gibt eine neue Art, die jetzt erst seit 2-3 Jahren im Delta brütet, ganz oben die Fischmöwe, Larus ichthyetus, die im Wolga-Delta brütet, am Kaspischen Meer, und die durch die Gastfreundschaft des Donaudeltas es geschafft hat, also hier auch eine große Brutkolonie einzurichten. Ansonsten können Sie Schildkröten sehen, wie hier die europäische Sumpfschildkröte, viele verschiedene Schlangenarten, wie zum Beispiel hier die Würfelnatter, wobei kaum eine gefährlich ist. Auch die Würfelnatter, die Ringelnatter sind natürlich keine gefährlichen Schlangen. Die einzige gefährliche ist so streng geschützt, dass man kaum rankommen kann. Als Fotograf muss man sich bemühen. Das gibt also da dann die Sandviper noch. Ist ja kein Drama. Hier sind wir nochmal bei der Würfelnatter. Auch die, selbst die Einheimischen, fürchten sie nicht und nennen sie Casa, also Scharpe de Casa, also die Hausschlange. Ich habe versucht, bis auf irgendwelche Bazillen und Plankton eigentlich alle Tierarten einmal ganz kurz anzusprechen, sodass wir also auch bei den Lurchen, Amphibien, Schmetterlingen landen. Doch, um die Zeit nicht zu strapazieren, haben wir ja versprochen, dass das Buch zweigeteilt ist, Natur und Mensch, sodass wir bitte auch kurz Siedlungen und den Menschen vorstellen dürfen. Es geht ja hier praktisch um das klassische Schema der Landeskunde, das versucht hat, von der Erdgeschichte, vom Relief über das Klima und die Tiere- und Pflanzenvegetation zum Menschen und der Wirtschaft zu kommen. Und das versuche ich hier, obwohl die Landeskunde lange schon nicht mehr so traditionell in diesem ländergrundlichen Schema durchgeführt wird. Ein Blick auf die Landkarte zeigt schnell, dass die Siedlungen in der Antike römische und griechische Namen haben. Es gab römische Kolonien, griechische Besiedlungen. Denken Sie an Histria, das ist der altgriechische Name der Donau. Die Donau hieß Histros auf Griechisch. Tomis geht auf die Argonautensage zurück. Tomis ist der Schnitt, wo also bei den Argonauten hier ein Teil des geflüchteten Jasons dem Schnitt des Fließes gefolgt ist und hier praktisch im Meer der Legende nach gelandet sein soll. Oder Halmyris, da ist natürlich das altgriechische Salz hinter und so weiter und so weiter. Trajan geht auf den römischen Kaiser zurück. Sie finden wunderbar also hier praktisch eine in Miniatur ablaufende Geschichte Europas und finden griechische Kolonien und Theater wie in Histria, Nekropolen, finden römische Überbleibsel, finden genuesische Festungsreste, finden oder hier zum Beispiel auch die osmanischen Grabinschriften, die ja fast 500 Jahre in der Region waren und entsprechende Moscheen und osmanische Gräber, Mausoleen hinterlassen haben. Wunderschöne Architektur, ein Gemisch in der Regel aus Chamur, also einem Lehm-Stein-Schilf-Gemisch und Holz. Und die wunderschönsten Häuser haben eigentlich sinnvoll die lipowanischen und hocholischen, also ukrainisch und russisch sprechenden altgläubigen Fischer, die sehr viel Wert darauf legen, dass sie ihre Familiensymbole in dem Giebel haben. Und rechts, also ein kleiner Ausschnitt aus dem Buch, wo sie verschiedenste Typen der Häuser über mehrere Seiten dargestellt sehen. Und auch Porträts natürlich über die verschiedenen Religionen. Denn wir finden hier neben der griechischen und russischen orthodoxen christlichen Kirche natürlich jede Menge Gebäude, die zeigen, aha, hier lebten früher mal sehr viele Juden. Solina, Braila, Ismail hatte große jüdische Gemeinden. Sie finden auch sehr viele Moscheen noch. Allein in der rumänischen Dobrudja stehen bis heute 100 Moscheen, davon ungefähr so 10 im Delta und seiner Umgebung. Und wenn ich vorhin Chamur sagte, muss ich das, glaube ich, auch erklären. Dies ist dieses Gemisch, was also die älteste Bauweise der Region zu sein scheint. Schilf und Holz mit diesem Chamur ergibt schon ein perfektes Haus. Und Sie sehen, dass bis heute so gebaut wird. Das ist kein Foto aus dem Museum. Sie sehen in manchen Siedlungen, die jetzt noch nicht an Straßennetz angebunden sind, weiterhin diese Architektur aus Chamur, Lehm beworfen, Schilf bedeckt. Natürlich auf anderer Seite dann die älteren großen Steinbauten, wie zum Beispiel die Moscheen. Ich kenne eine einzige Moschee, die nicht wie hier die Moschee von Babadag, 1500, fragen Sie mich nicht, lesen Sie im Buch nach, 1500 noch was, gebaut sind. Ein einziges Beispiel, das aus Chamur gebaut ist. Jetzt fragen Sie mich, Herr Karl, Sie irren sich im Bild? Nein, dies ist eine Moschee, aber wir finden auch hier eine Gruppe, die nicht unbedingt Wert darauf legt, dass es einen Hodja gibt, also einen Priester, sondern einen Ältesten, einen Dede, und auch Moscheen haben, die kein Minarett haben. Das ist also praktisch mehr so ein Gemeindehaus, in dem sich die weisen Muslime treffen. Aber wir müssen es Jami, also Moscheen, nennen, und spätestens von innen werden Sie dann solche Gebäude als Moscheen erkennen. Aber das ist so ein altes Chamur-Gebäude, wo man also ein, zwei Beispiele im Delta nur noch findet. Bis Anfang des 20. Jahrhunderts übrigens waren die Muslime in dieser Region in der Mehrheit. Und wenn jetzt schon alle von der Schwemme des Islams reden, muss man sagen dürfen, dass in dieser Region das 20. Jahrhundert mit einer enormen Auswanderung und Vertreibung von Muslimen beginnt. Und hier, bis die Ukrainer, vor allem aber im Süden die Rumänen, die Mehrheit haben, die Muslime alle abwanderten, beziehungsweise abgewandert wurden. Und das sieht man unter anderem daran, dass die dort verbliebenen Roma muslimisch sind. Denn sie passen sich meist der Region der Mehrheit an. Und so finden hier wir eine Gruppe, die sich selbst Zigeuner oder Chorachai nennt, muslimische Zigeuner, die wir eigentlich, obwohl wir politisch korrekt sein wollen, nicht Roma nennen dürfen, weil sie sich nicht so sehen, die also muslimisch sind. Hier übrigens eine Hochzeit mit dem 13-jährigen Paar in der Mitte. Anderes Kapitel sind die wunderschönen lipowanischen Kirchen. Lipowaner sind Altgläubige. Altgläubige, die also zur Zeit des Patriarchen Nikon aus dem sich modernisierenden Russland vertrieben wurden und hier Zuflucht fanden. Zuflucht im Delta, weil man sie dort kaum fand und nicht verfolgen konnte. So kompliziert ist es, in die Resiedlung zu kommen. Eine sehr konservative Gemeinde mit einem alten Rhythmus. Sie sind Altkalendarier, haben also 13 Tage verschobene Festlichkeiten mit dem westlichen und auch mit dem sonst in Rumänien üblichen Kalender und haben auch sonst viele andere einzelne Gepflogenheiten. Zum Beispiel machen sie ein anderes Kreuz in der Kirche als die Orthodoxen des heutigen Russlands und des heutigen Rumäniens, sprechen alte Varietäten des Russischen und haben heute angefangen, ein bisschen Russisch zu schreiben, wie zum Beispiel hier in der Obschtstva Ruskih Rumunja, der Gemeinde der Russen Rumäniens, obwohl sie sich selbst selten Russisch nennen. Etwas ganz Besonderes ist, dass viele Frauen heute so zu den Feiertagen noch, wenn sie in die Kirche gehen, vor allem Trachten tragen. Also hier in dem Buch sind keine Touristenfotos, sondern Live-Fotos von Freunden oder fast Freunden. Und dass die Männer, die über 40 sind, traditionell ihren Bart nie mehr schneiden. Auch das gehört zur Überzeugung der Lipowaner, weshalb sie dort sehr leicht zu erkennen sind, wenn sie denn diesen Brauch noch pflegen. Viele schneiden ihn und lassen ihn dann über Winter wachsen. Freunde der Minderheiten kommen auf ihre Kosten, auch wenn sie sich nicht um Russen, Rumänen, Ukrainer kümmern, finden zum Beispiel direkt am südlichen Rand des Deltas ein deutsches Dorf mit einer deutschen Kirche von 1850, die heute am Verfallen ist und die zwar versucht wurde zu renovieren, aber das Geld hat nie ausgereicht, sodass man dieses traurige Bild sieht, wenn man die Kirche besuchen möchte. Oder in Solina, der einzigen Stadt im eigentlichen Delta, und eigentliches Delta meine ich Siedlungen im Format des Deltas und nicht direkt am Delta, sondern in diesen Delta-Buchstaben, sind hier in Solina zum Beispiel, in der einzigen größeren städtischen Siedlung des eigentlichen Deltas, griechische Handelshäuser. Viele Griechen, die hier gelebt haben, bis in die 30er Jahre des 20. Jahrhunderts hatte Solina griechische Bevölkerungsmehrheit. Etwas, was man heute nur versteht, wenn man über den Friedhof sieht und neben den meisten größten griechischen Gräbern jüdische, islamische, muslimische, Altgläubige und andere liegen. Der einzige Friedhof, den ich kenne, wo 27 Nationen liegen und entsprechend viele Sprachen und Schriften. Natürlich auch hier eine Synagoge in leider schlechtem Zustand. Doch wenn wir schon bei Siedlungen sind, lassen Sie mich am Ende noch ein paar Personen vorstellen, wie zum Beispiel hier einen in der Kirhana arbeitenden Herr, der etwas Typisches macht. Er ist Fischer. Die meisten Leute leben traditionell immer noch vom Fischen und haben diese lokalen Kirhana genannten Fischverarbeitungsstätten, auf die sie sehr viel Wert legen, weil hier vor Ort der Fisch verarbeitet wird und wir das in der Hand haben. Und nicht die fischereiverkaufende Mafia, wie sie genannt wird, aus Bukarest oder Ismail in der Ukraine und Bukarest in Rumänien. Und so muss man unterscheiden zwischen den Großen, die aus den Städten kommen, Ländereien kaufen, übergroße Hotels anlegen und Fischereigetriebe, und den Kleinen, die zum Beispiel wie dieser Herr ihr Leben lang damit verbracht haben, was zu fangen. Was fängt der Herr? Was hat er hier? Er fängt Frösche, die übrigens im Delta nicht gegessen werden, sondern nach Frankreich und Italien importiert werden. Und dabei ist man natürlich bei den Kapitel der Natur und bei den Freunden der Natur, und hierum geht es, ein bisschen im Konflikt. Wir wollen die lokale Tradition, aber wir wollen auch die Natur. Und man sieht, warum muss man diese Fische essen? Und so komme ich zu einem letzten Mini-Kapitel, was etwas traurig ist. Konflikt kommt auch da, wo man natürlich hier redet über die berühmten Wildpferde des Deltas, die Letja-Pferde, die wahrscheinlich auf Pferde der Kosaken zurückgingen, die also vor 250 Jahren einmal gezüchtet und gehalten wurden, hier aber seitdem verwildet sind und die hier noch im Delta leben und von denen ein großer Skandal das Delta bekannt gemacht hat, weil das Pferdeflausch en masse verkauft wurde und unter dem Vorwand, sie würden die Natur zerstören, aus dem Delta vertrieben werden sollten. Es gab lange Diskussionen hierum, genauso wie viele andere ökologische Probleme des Deltas, die wir hier ansprechen, und da muss man sehen, es gibt wirklich Grund zu sagen, es ist noch ein Paradies, aber es ist ein bedrohtes Paradies. Überall stehen noch nicht genutzte Industrieanlagen aus kommunistischer Zeit herum, wie hier auf der Insel Kara Orman. Überall dümpeln im Meer herum solche verrostenden Frachter, die nicht entsorgt werden. Und überall ist es schwierig, weil kein Transportnetz da ist, Wasser, Baumaterialien, Schilf und dergleichen zu transportieren, weil man hier kaum die Möglichkeit hat, sodass man sieht, alle Lotgen, alle Schiffe sind gnadenlos überfüllt und gut beladen, weil es einfach kostet. Und so sieht man subsistenzwirtschaftliche Nischen und Leute, die in diesen Nischen leben, wie zum Beispiel hier, ganz typisch, weil man sich kaum ein neueres Haus leisten kann, das Delta-Haus, die Delta-Dusche oder mein Lieblingsbild, die Delta-Toilette, natürlich alles ganz naturell aus Schilf. Und entsprechende Schwierigkeit, was machen wir mit dem Wasser, wie pflegen wir das Wasser, wie versorgen wir die Bevölkerung? Und es gibt sehr strenge Kontrollen in den einzigen drei Wasseraufbereitungsanlagen des Deltas, sodass weiterhin bis heute, wie ich schon sagte, viele Leute einfach das Deltawasser genießen müssen. Im Buch deshalb auch ein paar Eindrücke über mehrere Seiten, über die ökonomischen und ökologischen Probleme des Deltas, über die falsch angelegte Tourismus, von der man sich erhofft hat, dass also hier ein riesiges Hotelwesen entstehen kann, was das Delta nicht braucht, weil hier auf sanften Ökotourismus Wert gelegt werden muss. Und der einzige Strand wirklich im Delta, der hier von Solina ist unten, Solina und Svyatogorje Gheorghe, wo wir natürlich am Strand Urlaub machen können, aber niemals den großen Tourismus starten können wie in Konstanza südlich des Deltas. Das Ganze versehen mit einem Index aller vorkommenden lateinischen und deutschen Pflanzen- und Tiernamen, mit allen Ortsnamen und Verweisen, sodass ich jetzt hier sagen darf, Sie können natürlich ins Buch reinschauen und wenn ich richtig informiert bin, ist mir peinlich der Satz, aber Sie können auch sehr gerne welche kaufen oder signieren lassen. Ich darf Ihnen danken, freue mich über Ihr Interesse und hoffe, man trifft sich im Delta. Vielen Dank.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.